Da ist es also. Das große Entlastungspaket, das die Folgen der gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation abmildern soll. Auch wenn das Entlastungspaket zahlreiche Maßnahmen enthält, um Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zu stützen, wird es wohl kaum ausreichen, um negative Entwicklungen der Wirtschaft gänzlich zu verhindern. Die Rezessionsgefahr bleibt also bestehen und wird langsam zur Rezessionsrealität. Und das merkt man an den Kapitalmärkten. Die Unruhe ist groß und permanente Schwankungen sind an der Tagesordnung. Gleichzeitig rücken die Notenbanken erneut in den Fokus. Erneut gab es einen großen und etwas überraschenden Zinsschritt der EZB. Und zu alledem ist nun wirklich Schluss mit russischem Gas. Nord Stream 1 bleibt bis auf Weiteres trocken. Wie wirkt das Entlastungspaket auf die Wirtschaft? Wie kritisch wird die Situation für einzelne Branchen bei einer Gasknappheit? Und wie reagiert der Arbeitsmarkt hierauf? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 51. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022 und an meiner Seite der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater, und guten Abend heute mal ausnahmsweise, denn wir nehmen am Abend auf.
Ja, es wird auch früher dunkel, das ist schon so, aber trotzdem ist es jetzt schon spät geworden.
Ja, es ist langsam ein bisschen später. Bisschen später als sonst sind wir immer morgens, ist ein bisschen angenehmer, glaube ich, ne? Ja, nachdem unsere Feierlichkeiten zur 50. Folge ja sehr überschaubar waren, kam jetzt endlich auch etwas Regen bei uns runter. Immerhin dieser Wunsch hat sich dann bei mir erfüllt. Ich habe mich auch nochmal erkundigt, nochmal ein bisschen recherchiert. Wir hatten tatsächlich hier im hessischen Raum über 3 Monate so gut wie keine nennenswerten Niederschläge. Es waren ein paar Tropfen immer mal zwischendrin, aber eigentlich sonst kein Regen. Umso schöner, dass wir diese Trockenheitsphase jetzt so ein bisschen überwunden haben zumindest. Und bevor wir jetzt über das große Entlastungspaket sprechen, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat oder bringen möchte vielmehr, denn ganz ausgezahlt ist ja noch nichts, werfen wir doch mal einen Blick auf die Phase, in der sich die Kapitalmärkte derzeit befinden. Da geht es ja täglich hin und her und der Markt steigt an einem Tag stark an. Am nächsten gibt er die Gewinne eigentlich schon fast wieder ab. Also da kann man sich fast schon sicher sein. Das heißt dann wohl im Fachjargon Seitwärtsbewegung. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass da unglaublich viel Unruhe drin ist im Markt. Und das wird ja auch in den nächsten Monaten vermutlich nicht weniger werden. Wie unruhig kann es denn noch werden jetzt über den Winter?
Ja, zunächst muss man sagen, das war ja wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Kapitalmarktjahr bisher, wenn man bedenkt, was alles geschehen ist. Also gleich am Anfang erst die Zinswende in den USA, dann der Krieg in der Ukraine, dann die Inflation und jetzt auch noch die Energiekrise. Da muss man dann schon sagen, die Aktienmärkte sind von wirklich sehr hohen Ständen, ja, Höchststände über 16.000 im DAX, 20% zurückgegangen. Und damit haben sie eigentlich angesichts dieser Themen sich recht gut gehalten. Es zeigt auch, dass es noch nicht wirklich gute Alternativen gibt, selbst wenn das Verwahrentgelt jetzt weg ist und der Zins so langsam wiederkommt. Sicher, die Inflation wird sich in Deutschland noch mal ein bisschen zuspitzen, bevor sie runtergeht. Ja, es kann auch sein, dass dieser Winter noch konjunkturelle Risiken mit sich bringt. Was in der Ukraine gerade geschieht, ist ja auch hochdynamisch. Es ist aber mittlerweile vom wirtschaftlichen Ausblick immer wahrscheinlicher, dass wir jetzt die schlimmsten Meldungen dann doch hinter uns haben. In den USA, wir haben es heute gehört, ist die Inflation rückläufig. Die Märkte haben die Zinssteigerungen jetzt, die von den Notenbanken ausgehen, eingepreist. Auch der Konjunkturrückgang, der ja erwartet wird, ist eingepreist. Ob es an den Aktienmärkten nochmal runtergeht, ist möglich. Aber für eine Anlageentscheidung ist das überhaupt nicht ausschlaggebend. Da ist ja nur der mittel- und langfristige Ausblick wichtig. Wer vor jeder Reise Angst hat, dass einem in der einen oder anderen Kurve schlecht wird, der wird ja nirgendwo hinkommen. Und mittelfristig halten wir den Aktienmarkt gegenwärtig eben für attraktiv.
Ja, wir haben ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass der Wind jetzt so ein bisschen von allen Seiten weht an der Börse, also unterschiedlichste Richtungen. Und da passt auch eine Hörerfrage aus der letzten Woche sehr gut rein, denn die ging in die Richtung, dass wenn wir mal alles an Unbilden zusammennehmen und davon ausgehen, dass wir zukünftig zum Beispiel auch wieder mehr lokal produzieren, die Lieferketten wieder stärker lokal haben und dadurch vielleicht wieder Preise steigen, weniger konsumiert wird, Produkte länger genutzt werden, wenn man das alles mal so sich überlegt, was da jetzt passieren könnte in nächster Zeit, wäre das eigentlich eher eine positive Entwicklung, also das Zurückholen der Lieferketten nach Europa zum Beispiel, oder wäre es der Anfang vom Ende des grenzenlosen Wachstums, was man ja gedacht hat, was durch die Globalisierung ausgelöst wird?
Naja, erstmal überwiegt ja das skeptische Gefühl, würde ich sagen, zurzeit. Es wird ja an allen Ecken wird ja das Ende des Wohlstandes ausgerufen. Ja, der französische Präsident Macron hat vom Ende des Überflusses gesprochen, weil Energie so teuer ist und weil wir wieder mehr für Verteidigung ausgeben müssen und weil das mit der Globalisierung vorbei ist. Und wir sind ja so gepolt, dass wir immer gleich alles übertreiben. Ja, insbesondere in den sozialen Netzwerken wird ja aus sowas dann gleich die Rückkehr in die Steinzeit gemacht. Das ist ja wirklich vor allen Dingen eine gigantische Übertreibungs- und Aufregungsmaschine, was da an Debatten läuft. Aber ja, es stimmt, die Weltwirtschaft der letzten 50 Jahre ist Geschichte. Die war geprägt von Effizienzaufstellung. Es konnte immer da produziert werden, wo es am billigsten war. Transportkosten haben keine Rolle gespielt. Und das hat uns schon eine Welt mit einem riesigen Warenangebot zu sehr günstigen Preisen geschaffen. Das war so. Jeder, der im Elektronikmarkt unterwegs ist oder im Internet irgendwas einkauft, der sieht das auf den ersten Blick. Und das ändert sich jetzt schon schrittweise und sehr, sehr langsam. Die Produktion muss umorganisiert werden. Geopolitische Risiken müssen mit einbezogen werden. Das heißt also, dass ein Unternehmen, eine ganze Region, ein ganzes Land von heute auf morgen abschalten können muss, ohne selbst dabei unterzugehen, wenn es eben besonders heiß wird politisch in solchen Regionen. Und ein Land muss dann auch seine eigene Versorgung sichern mit Nahrungsmitteln, mit wichtigen Vorprodukten, Elektrochips oder Solarpanels. Das muss alles dann so geschehen, dass eben auch bei politischen Spannungen eben nicht die Lichter ausgehen. Wir sehen ja eben, wie prekär das Ganze ist. Das bedeutet schon mehr regionale Produktion und die ist aber oft teurer. Das ist eben dann die Konsequenz. Aber auf der anderen Seite heißt das jetzt auch nicht, dass wir uns von jedem internationalen Handel und Produktion verabschieden. Das ist ja auch nicht der Fall. Also es werden jetzt vielleicht nicht mehr 100 Produkte im Elektromarkt liegen, wenn man irgendwas sucht, zwischen dem man dann auswählen kann. Wird vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, Steinzeit ist hier das falsche Bild. Da muss man also auch wirklich die Kirche im globalen Dorf lassen. Richtig ist wohl, dass die Geschwindigkeit, in der der Wohlstand immer mehr wird und immer weiter zunimmt, diese Geschwindigkeit, die war in den letzten 20, 30 Jahren extrem hoch. Da war es wirklich nicht nur von Generation zu Generation besser, sondern von Halbgeneration zu Halbgeneration. Immer bessere Produkte, immer besserer Konsum und immer mehr konnte man sich leisten. Diese Geschwindigkeit, in der sich das verbessert hat, das wird wohl zurückgehen. Das kann man nicht erwarten für die Zukunft. Hier und da wird es vielleicht auch im Vergleich zu früher vielleicht sogar auch einen Rückschritt geben. Aber es bleibt natürlich dabei, dass der Wohlstand schon generell sehr hoch bleibt. Ich glaube, die größte Wohlstandsbedrohung kommt aus den Themen, die wir jetzt immer mehr wahrnehmen. Das sind die Klimaveränderungen, die ja sehr schnell und sehr stark in unser Leben eingreifen und schon eingegriffen haben, was auch mit dem Bruttoinlandsprodukt gar nicht so richtig berechenbar ist.
Um diese Folgen, die wir jetzt zu spüren bekommen, also höhere Preise, bekommen wir jetzt auch insbesondere wegen der hohen Energiekosten ja zu spüren, abzumildern, wurde jetzt ja das große Entlastungspaket beschlossen durch die Bundesregierung. Da stecken eine Menge Maßnahmen drin. Welche sind denn die wichtigsten Bestandteile, die Sie jetzt sagen, okay, das wird wahrscheinlich sehr gute Auswirkungen haben auf die Wirtschaft oder gut sein für die Menschen vor allem? Ich glaube, das ist ja das, was an erster Stelle steht.
Also es ist für jeden was dabei.
Also eine große Überraschungstüte.
Es ist eine vielfältige Überraschungstüte, ja, in der Tat für alle. Also die Bundesregierung zählt in ihrer Übersicht über das dritte Paket allein 17 Hauptpunkte dieses Pakets auf. Da fällt es einem dann schon fast schwer, da ein bisschen den Überblick zu behalten. Wollen wir gucken, ob wir ein paar wichtige Punkte rauskriegen. Also da ist erstmal die Strompreisbremse für die Haushalte, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Also es soll ein Kontingent an Strom eben billig zur Verfügung stehen. Ein Kontingent, mit dem man vielleicht auch eigentlich auskommen sollte. Und nur das, was darüber hinausgeht, das muss dann zu den hohen Strompreisen zurzeit bezahlt werden, um eben einen Anreiz zu schaffen, um Strom zu sparen. Finanziert werden soll das, da sind mehrere zig Milliarden, aus den Gewinnen von Energieunternehmen, diese berüchtigten Zufallsgewinne, das sind einfach Gewinne von Unternehmen, die Strom anbieten, aber das eben nicht mit Erdgas erzeugen und deswegen viel billiger arbeiten können. Da aber der Strompreis am Erdgaspreis hängt, nach der Energiepreisordnung, wie wir sie haben, haben dann andere Anbieter unglaubliche Gewinne jetzt, weil eben der Erdgaspreis so hoch ist und die sollen abgeschöpft werden. Dann gibt es einige Leistungen, die fließen. Das Kindergeld soll erhöht werden. Jetzt kriegen auch Studierende eine Einmalzahlung und Rentner erhalten auch eine Einmalzahlung zur Bewältigung der Energiepreise. Das Wohngeld wird ausgeweitet. Dann gibt es zum zweiten Mal einen Heizkostenzuschuss für all diejenigen, die jetzt kein Wohngeld kriegen, es aber trotzdem nötig haben. Dann haben wir das Kurzarbeitergeld. Das wird verlängert. Eine Maßnahme, die auf die Rezession, die da kommt und die Produktionsstopps, die es vielleicht gibt wegen zu hoher Energiekosten, gemacht wird und die wir ja aus Corona-Zeiten schon gut kennen. Und dann vielleicht noch im Steuertarif wird die kalte Progression ausgeglichen. Das bedeutet, dass mit diesen steigenden Preisen ja jetzt schon es losgeht, dass auch die Löhne steigen. Und unser Steuersystem ist ja nun mal so gestaltet, dass je mehr man verdient, desto höher wird der Steuersatz, weil Leute, die mehr verdienen, auch mehr beitragen können, mehr tragen können. Wenn das aber jetzt nur die Inflation der Grund ist, dass die Einkommen steigen, dann kann man sich eigentlich für das gestiegene Einkommen gar nicht mehr kaufen. Man ist gar nicht reicher geworden, kommt aber in höhere Steuersätze hinein. Und das ist eine Progression, die nennt man kalt und ungerecht, weil sie entspricht ja gar nicht der Idee, dass jemand tatsächlich mehr Einkommen hat und reicher wird, wenn das nur durch die Inflation geht. Und deswegen muss man den Tarif so anpassen, dass das eben wieder ausgeglichen wird. Das nennt man Ausgleich der kalten Progression. Das passiert. Ja, wie gesagt, alle Maßnahmen kann ich gar nicht auflisten. Anscheinend ist fast jede Idee umgesetzt worden, die im Vorfeld da sich irgendjemand hat einfallen lassen.
Ja, es klingt alles sehr spannend und entlastend, vor allem auch für Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise auch dann eben für die kleinen, mittleren Unternehmen oder überhaupt für die Wirtschaftsunternehmen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, wird das denn jetzt auch alles wirken? Und wenn ja, wie? Und welcher Teil ist denn vielleicht der am besten wirkt?
Na, ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass das, was hier beschlossen worden ist, überwiegend eigentlich eine einfache Anpassung der Sozialleistungen des Staates an diesen Inflationsschub ist, den wir gerade erlebt haben. Das ist ja immer das Unsoziale an Inflation. Die Inflation kommt, alles wird teurer und eventuell diejenigen, die Lohnabschlüsse mitmachen, weil sie angestellt sind, profitieren dann danach davon, weil auch die Löhne steigen. Aber diejenigen, die vom Staat Sozialleistungen erhalten, egal ob sie gerade arbeitslos sind oder ob es die Rentner sind oder ob es andere Leistungen des Staates sind, die gehen leer aus, weil der Staat häufig in der Vergangenheit immer gesagt hat, na mal abwarten, wie schlimm das ist und dann müssen wir erstmal überlegen und dann dauert es 1, 2, 3 Jahre, bis es dann so einen Ausgleich gab. Und deswegen waren von jeder Inflationswelle immer diejenigen mit kleinen Einkommen und diejenigen, die vor allen Dingen staatliche Unterstützung schon vorher hatten, immer die Verlierer. Und deswegen ist Inflation eben unsozial. Das hat der Staat jetzt relativ schnell gemacht, teilweise mit Einmalzahlungen, weil man davon ausgeht, dass diese hohen Energiepreise, die wir jetzt im Winter haben, sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren auch wieder entspannen. Und es ist eben keine dauerhafte Inflation. Es ist im Gegenteil, man bei einigen Komponenten im Verbraucherpreisindex, das heißt also insbesondere den Energiethemen, auch mal wieder wirklich Rückgänge erleben wird. Und deswegen sind einige Komponenten eben auch Einmalzahlungen. Ob es reicht, ich meine, die Sozialverbände sagen nein, das sagen die aber immer und das ist auch ihre Aufgabe. Man muss vor allen Dingen auch ganz klar sagen, einen vollständigen Ausgleich dieser hohen Energiepreise kann es nicht geben. Das ist einfach zu teuer. Dafür ist Energie einfach zu viel genutzt in der Volkswirtschaft, zu groß. Die Energierechnung der privaten Haushalte liegt irgendwo bei über 100, 120 Milliarden Euro. Und das kann sich jetzt verdoppeln, verdreifachen. Da fehlen leicht 200, 300 oder sogar 400 Milliarden. Und wenn wir jetzt ein Paket haben von 100 Milliarden, dann kann man etwa so die Dimensionen sehen, was da ausgeglichen werden kann an Kaufkraft. Und wichtig ist es eben, das so zu machen, dass eben die Bedürftigen ausschließlich davon profitieren. Das ist in diesen vielen, vielen Punkten nicht immer gelungen. Das muss man klar sagen. Es profitieren also auch die Rentner mit hohen Renten oder auch mit hohem Vermögen. Von der Veränderung des Steuertarifs profitieren auch diejenigen, die ein hohes Einkommen haben. Das ist sehr schwierig, das auseinanderzurechnen. Aber die Richtung des Pakets ist richtig. Das ist, glaube ich, auch wichtig mal festzustellen. Und den Wohlstand, den wir jetzt verlieren, weil eben nicht alles ausgleichbar ist, den werden wir uns wieder zurückholen. Und zwar in den nächsten Jahren, wenn erstens die Energie wieder zur Verfügung steht, auch zu vernünftigen Preisen, und wenn dann mit den nächsten Jahren auch die Einkommen dann so wieder steigen, dass es inflationsverträglich ist, dann kommen diese Wohlstandseffekte auch zurück. Das geht eben nicht von heute auf morgen. Wir können nicht erwarten, dass wir so ein plötzliches Loch gleich auffüllen, sondern das dauert eben 1, 2, 3 Jahre, und deswegen muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Was auch wichtig ist am Paket, ist, dass die Preissignale vom Energiemarkt erhalten bleiben. Also sowohl Unternehmen können unterstützt werden, aber müssen erstmal diese Preise zahlen. Insbesondere die, die über das Kontingent hinausgehen. Und das ist ganz wichtig, weil eben nur so Einsparreaktionen zustande kommen. Wie gesagt, wir erwarten, dass das vor allen Dingen eine Belastung für diesen Winter ist. Wir glauben, dass das Energiesystem sich dann relativ schnell, was heißt relativ schnell, 1, 2, 3 Jahre anpasst. Aus unserer Sicht wird wohl Erdgas weiterhin die Brückentechnologie behalten. Wir glauben nicht daran, dass das erneuerbare Energien jetzt nächstes, übernächstes Jahr auf einmal zur Verfügung stehen. Und es gibt auch genug Erdgas auf der Welt. Das wird eben dann verflüssigt. Also wir werden viel mehr mit LNG-Gas arbeiten. Das ist etwas teurer als vorher, aber bei weitem nicht das, was wir gerade jetzt in diesem Winter eben zu zahlen haben. Deswegen der Optimismus, dass eben die Preise sich auch wieder nach unten anpassen und vor allen Dingen dieser Winter eben die Herausforderung darstellt.
Auf der Habenseite stehen jetzt da die Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch der Wirtschaft. Auf der Soll-Seite, wenn wir mal so im buchhalterischen denken, stehen natürlich die Schulden, die jetzt aufgenommen werden müssen für dieses Paket. Man kann fast sagen, schon wieder aufgenommen werden müssen, denn wir hatten ja Belastungen aus der Corona-Zeit, die waren nicht ohne. Wir haben das riesige Paket für die Verteidigung, wir haben die Unterstützung, die Richtung Ukraine geht. Auch das sind ja Sachen, die finanziert werden müssen. Und eben weitere finanzielle Belastungen aus der Vergangenheit, die ja immer noch auf uns lasten sozusagen. Wie viele solcher Krisen können wir uns eigentlich noch leisten in Deutschland? Also wir können ja nicht jede Krise so durchfinanzieren eigentlich.
Ja, ist jetzt in diesem Fall schon die Frage, wo Herr Lindner das Geld hernimmt. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden ab nächstem Jahr wieder, und dafür steht gerade die FDP und unser Finanzminister ja auch relativ glaubwürdig. Nun sind aus Corona-Zeiten ja eine ganze Menge Mittel noch reserviert worden, die aufgenommen wurden unter den damaligen Regeln, die sozusagen auf Vorrat aufgenommen wurden, und es ist die Frage, wie man die verwendet. Und es kommt eine entlastende Wirkung schon dazu, muss man auch sagen, die Steuereinnahmen zurzeit sprudeln kräftig. Allein über die Mehrwertsteuer kann man sich ja vorstellen, dass da viel mehr rauskommt, wenn alle Güter, die gekauft werden, auf einmal 10% teurer sind. Das ist schon eine Quelle von zusätzlichen Steuereinnahmen. Das ist eben die andere Seite der Inflationsmedaille, dass der Staat eben auch kräftig profitiert. Löhne werden steigen, die Einkommensteuer wird steigen. Kalte Progression haben wir uns gerade schon das Phänomen, das dabei passiert, angesehen.
Ist eigentlich ein bisschen perfide alles, ne? Wenn man sich das mal so überlegt.
Das ist
klar, eben, das ist das System, aber...
Nein, das ist nicht das System. Es gibt Anreize, was jeder Akteur, ob das der Staat ist oder ob wir das sind, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Der Staat hat, das ist eben so, einige Anreize, tatsächlich Inflation zu erzeugen, zu produzieren. Er hat natürlich andere Reize, es nicht zu tun, weil die Leute natürlich unzufrieden werden, wenn mit Inflation die Wirtschaft kaputt gemacht wird. Aber da der Staat eben, da man das weiß, dass der Staat unter Umständen auch kurzfristig vor allen Dingen von Inflation sogar profitieren kann, ist es ja ein Grund, dass man in den letzten 6, 7 Jahrzehnten gesagt hat, dann müssen die Entscheidungen über die Inflation vom normalen Politikbetrieb herausgenommen werden. Und das ist der Grund, warum die Notenbank so weit entfernt ist von der Regierung, warum sie unabhängig ist. Denn die Notenbank macht die Inflation und soll vom Staat, vom Finanzministerium ja überhaupt nicht beeinflussbar sein, was in den allermeisten Ländern auch durchaus gut funktioniert. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber hierzulande ist das wirklich weitestgehend der Fall. Das verhindert so ein bisschen, dass der Staat eben diesem Impuls, ein bisschen Inflation ist in den ersten 3-4 Jahren sogar sehr gut, nachgeben kann, weil er eben die Inflation gar nicht beeinflussen kann, weil das die Notenbank macht. Aber klar hat der Staat auch immer eine sehr wichtige Rolle in Krisen, und es ist die nächste Krise, die jetzt wieder auf Kredit wegfinanziert wird, auf Kredit. Wenn es stimmt, dass was die Geopolitiker uns sagen, dass Krisenhäufigkeit nicht unbedingt abnimmt jetzt in der Zukunft, dann ist also dieses Wegfinanzieren der Auswirkungen solcher Krisen, das ist ein Rezept mit Ablaufdatum, denn das geht ja nicht unbegrenzt, das muss man schon ganz klar sagen. Also die Schulden bleiben damit jetzt mit diesen neuen Programmen hoch, nicht ganz so umfangreich wahrscheinlich wie zu Corona-Zeiten. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch gerade in Ländern. Wir kennen gerade die europäische Problematik. Und natürlich setzt das schon Anreize, diese Schulden durch Inflation zu entwerten. Der Staat profitiert nicht nur über die Steuereinnahmen eben, sondern auch über die Entwertung der bestehenden Schuld von Inflation. Ja, und das müssen wir eben genau beobachten und im Hinterkopf haben. Es müssen ja nicht 8% sein. Daran ist kein Staat interessiert. Aber vielleicht dann doch 2 oder 3 oder 4%. Und da ist jetzt wirklich die Aufgabe, dass man die Notenbanken beobachten muss und ihnen auf die Finger klopfen, wenn sie in irgendeiner Weise meinen, naja, also die Zeiten sind schwierig und dann wollen wir den Finanzminister mal das Leben nicht so schwer machen. 2 oder 3 oder 4% Inflation tun es auch. Das ist eine ganz große Gefahr, und es ist ja auch so, dass wir tatsächlich durchaus höhere Inflation als 2% erwarten, selbst wenn die Energiepreise dann zurückgegangen sind. Da bleibt es eben dabei, insbesondere wir gucken ja mal aus Anlegersicht, es bleibt dabei, dass, obwohl wir eben jetzt wieder Zinsen haben aufs Guthaben, vielleicht sogar mit 1 oder 2% irgendwann, die Inflation über die nächsten Jahre wahrscheinlich weiterhin Kaufkraft wegnehmen wird. Und das ist eben der Grund, warum man gerade jetzt, auch wenn der Zins zurückkommt, eben weitermachen muss mit dem Thema Sachwerte, mit dem Aufbau von Aktienquoten und Immobilienfonds. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Säulen, und die werden auch nicht brüchig bei den vielen Dingen, die zurzeit passieren.
Jetzt hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die Inflation auch deswegen so hoch ist, weil die Corona-Krise ja auch durchfinanziert wurde mit sehr vielen Mitteln. Die Produzenten haben dann gesagt, naja, die Leute haben ja weiterhin Geld, also kann ich auch meine Preise erhöhen. Jetzt haben wir das hier ja schon wieder. Ist es nicht dann auch tatsächlich so ein bisschen selbstverstärkend, dass das gar nicht runterkommt, weil ich dauernd wieder Geld ins System pumpe, wie man immer so schön sagt?
Das glaube ich nicht. Also insbesondere, weil im Gegensatz zur Corona-Zeit hier nicht der gesamte Schaden ausgeglichen wird. Das ist, wie gesagt, nicht bezahlbar. Selbst mit der Inflation und auch mit den Lohnsteigerungen bleibt ja ein Kaufkraftverlust bestehen, zumindest für dieses Jahr und nächstes Jahr, bevor dann eben über Lohnsteigerungen langsam eben Kaufkraft und Wohlstand dann wieder aufgebaut werden kann, und zwar dann inflationsschonend. Insofern ist das schon ein bisschen anders wie in Corona, wo wirklich auf einmal sich wirklich unglaubliche Mengen von Geld über den Volkswirtschaften ergossen haben, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Das ist zurzeit nicht der Fall. Auch gehen jetzt die Angebotsprobleme zurück. Also die Welt könnte wieder mehr produzieren dort, wo man Energie zu einigermaßen vernünftigen Preisen hat. Also das ist insbesondere ein Problem hier in Europa. Und es ist so, es ist weit mehr als die Hälfte der jetzigen Skandalinflation von 8, 9 oder es können ja sogar noch 10% werden in Deutschland. Weit mehr als die Hälfte geht auf das Thema Energie zurück. Weit mehr als die Hälfte ist ganz klar dem Krieg durch Putin zuzuordnen. Und über diese Energiekomponente machen wir uns eigentlich offen gestanden weniger Sorgen, bis auf diesen Winter, den müssen wir eben überstehen. Aber wir werden wahrscheinlich zurückgehen dann mit den Energiepreisen. Wir machen uns eher Gedanken über den Rest. Es bleiben ja noch 3 bis 4% übrig an Inflation, die eben durch diese riesige Übernachfrage nach Corona erzeugt worden ist. Und dieser Rest von Inflation, der ist hartnäckiger, als man glaubt. die EZB hat jetzt einen Zinsschritt gemacht, 0,75 Prozentpunkt. Wir glauben, dass es sogar auch im nächsten Jahr sogar durchaus über 2% geht. Wir haben jetzt die EZB-Prognose geändert. 2,25 Prozent könnte dann im nächsten Jahr rauskommen. Ob das jetzt ausreicht, um die Inflation dann hinreichend einzudämmen, das werden wir im kommenden Jahr erst sehen. Ich glaube aber nicht, dass durch diese Ausgleichsmaßnahmen jetzt die Inflation mit dem, was wir jetzt heute wissen, angeheizt wird.
Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Notenbanken. Da gab es jetzt einen großen Zinsschritt bei der EZB. 0,75 Prozentpunkte ging es aufwärts. Die größte Zinserhöhung, glaube ich, in der Geschichte der EZB war es. Und da muss man sich ja auch fragen, wie schnell und wie hoch kann ich denn die Zinsen noch erhöhen? Denn da laufe ich ja auch immer Gefahr, dass ich dann, wenn ich da zu schnell jetzt nach vorne presche, die Wirtschaft abwürge. Und eigentlich muss man sagen, ich beneide da keinen von den Notenbankern, weil diese Entscheidung jetzt zu treffen, die kann schon auch mal nach hinten losgehen.
Ja, das ist so. Das Wichtige an der Inflation sind die Inflationserwartungen. Wenn ich 4% an Inflationserwartungen im Kopf habe, weil mir das überall gesagt wird, dass es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht 8 sind, aber wahrscheinlich doch 3 oder 4, dann erhöhe ich meine Preise und auch meine Lohnforderungen, wenn ich Arbeitnehmer bin, schon mal automatisch um 4%. Also diese Kraft der Erwartungen, die ist enorm, gerade bei solchen kollektiven Prozessen, die der Inflation dann am Ende ausmachen. Und diese Erwartungen, die muss eine Notenbank brechen. Das kann sie mit zwei Instrumenten oder auf zwei Weisen machen. Entweder sie löst eine große, große Rezession selber aus. Das würde weitergehen als das, was wir jetzt im Winter erwarten, sondern eine riesige Inflation. Dann merken die Menschen, dass es nicht mehr funktioniert mit den weiteren Preissteigerungen und man resettet sozusagen die Inflationserwartungen. Dann kann die Notenbank wieder auf einem unbeschriebenen Blatt anfangen, kann sie wieder sagen 2%, und dann stellen sich auch die Erwartungen wieder darauf ein. Aber das werden die Notenbanken in dieser Situation nicht tun. Die große Rezession scheut jeder Geldpolitiker jetzt. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man es etwas sanfter macht, dass man immer wieder Signale aussendet, dass es eben nicht sinnvoll ist und nicht sich auszahlt, mit so hohen Inflationserwartungen durchs Leben zu gehen, weil die Notenbank wird die Zinsen immer weiter anheben, bis sich diese Erwartungen dann verflüchtigen. Ob diese Strategie funktioniert, ist gerade die große Streitfrage an den Kapitalmärkten. Aber für diesen Weg haben sich die Notenbanken entschieden. Und es ist wirklich eine besondere Inflationsepisode, die wir gerade erleben. Man kann nicht sagen, dass diese Strategie jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Es kann auch klappen, dass wir eben dann in den nächsten, ich würde sagen, nach einigen Jahren, es dauert in jedem Fall lange, bis wir wieder unsere Inflationserwartungen anpassen, dass wir aber dann vielleicht in der zweiten Hälfte der 20er Jahre dann die Inflationserwartungen auch wieder unter 3% drücken können.
Ja, und last but not least sprechen wir nochmal über Nord Stream 1, denn Nord Stream 1 bleibt bis auf Weiteres trocken. Wie schlimm wird das denn für Unternehmen? Betrifft uns das überhaupt noch oder haben wir das mittlerweile alles so weit gedrosselt, die Speicher so weit aufgefüllt aus anderen Quellen, dass man sagen kann, naja, also außer den Bäckern, die Herr Habeck ja etwas unglücklich vielleicht angesprochen hat in einer Sendung, wird es vielleicht gar nicht so viele treffen.
Naja, also zum Ersten ist es wirklich so, es kann jetzt sein, dass wir nochmal bei den nächsten zwei Inflationszahlen, das ist September und Oktober in Deutschland, wirklich nochmal hochgehen, wegen dieser letzten Effekte beim Erdgaspreis. Gerade in Deutschland wegen der besonderen Maßnahmen, die dann auch jetzt der Umlage und so weiter dann auch in die Preise reingerechnet werden, werden die nächsten zwei Monate dann nochmal unerfreulich. Und ganz klar, die Erdgaspreise werden schon in diesem Winter hoch bleiben. Und für diese Unternehmen, die das wirklich in die Substanz trifft, muss es Soforthilfe geben. Das ist analog zu Corona zu sehen. Ansonsten führen die hohen Preise vor allen Dingen schon dazu, dass eingespart wird. Die Industrie in Deutschland verbraucht zurzeit 20% weniger an Erdgas im Vergleich zu den letzten Jahren durchschnittlich, wie der Verbrauch da war. Und das sind genau exakt die Zahl, die die Bundesnetzagentur ausgerechnet hat, was an Bahnes beim Erdgas notwendig ist, damit es nicht zu dieser Gasmangellage kommt. Gasmangellage heißt dann nationaler Gasnotfallplan Stufe 3. Es wird zugeteilt. Es wird von der Behörde gesagt, ihr kriegt noch was und ihr kriegt nichts mehr. Danach sieht es eben jetzt nicht aus, nach dieser Gasmangellage, weil eben die Preise schon zu erheblicher Reaktion geführt hat. Da sieht man die Kraft der Marktwirtschaft. Jetzt gibt es zwei Haken an dieser Entwicklung. Zum einen weiß man nicht, ob die privaten Haushalte es genauso tun. Die kommen erst ab Oktober dazu. Die Heizsaison beginnt im Oktober. Und ob die privaten Haushalte genauso reagieren, das ist eben noch die große Unbekannte. Würden sie es tun, eben auch 20% einsparen, dann wäre die Gasversorgung sehr, sehr deutlich gesichert im Winter. Und das hängt natürlich dann auch von den Temperaturen ab. Also da ist natürlich noch einiges an ungewiss. Aber ich denke, so wie wir in diese Kurve hier reinfahren, diesen Winter, ist das schon eine gute Linie. Können immer noch rausgetragen werden, aber die Chancen stehen jetzt schon gut, dass es also nicht zu dieser Gasmangellage kommt. Aber jetzt Haken 2, wir haben dann keine Gasmangellage, sondern wir haben das, was wir intern eine Gasersparnislage genannt haben. Das heißt also, die Unternehmen sparen. Das bedeutet aber nicht, dass sie genauso viel produzieren, nur cleverer mit anderen Energiestoffen, sondern sie produzieren weniger. Sie haben Maschinen abgeschaltet, sie lehnen Aufträge ab und das ein oder andere Unternehmen verabschiedet sich wirklich schon vom Markt, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert.
Haben wir ja gesehen. Hakle beispielsweise,
in der Tat,
ist der erste gewesen.
Da sind die ersten auch bekannten Unternehmen, muss man immer schauen, was eine besondere Geschichte ist
dahinter. Genau, vielleicht hängen da auch noch ein paar andere Sachen schief. Ne?
Unbedingt, aber es gibt dann immer halt einige Unternehmen, die das dann vielleicht mit anderen Schwierigkeiten dann eben nicht mehr schultern können. Ich glaube jetzt nicht, dass es flächendeckend Kurzarbeit gibt, aber das ist in dem Paket ja auch angesprochen worden. Selbst wenn Kurzarbeit notwendig wäre, wären eben die Mittel und das Programm da. Das wäre ein bisschen vergleichbar zu Corona. Aber das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir sagen, wir haben jetzt keine Mangellage, aber nur deswegen, weil unsere Industrie 20% auf Dauer weniger produziert. Und daran sieht man eben, dass dieser Winter eine ganz besondere Herausforderung ist. Aber man muss danach vor allen Dingen eins machen. Man muss zusehen, dass in Deutschland wieder Energie zum Produzieren zu weltmarktgerechten Preisen zur Verfügung steht. Und das ist die, ich glaube, sogar noch größere Herausforderung, als jetzt durch den Winter zu kommen, weil das, was jetzt passiert ist. Ich denke aber, dass vor allen Dingen mit Blick so auf die Märkte, auf Aktienmärkte, Geldpolitik und so weiter, dass wir in der Tat, was auch diesen Winter angeht, diesen Konjunkturwinter, sich ja ganz schlimm anhört, naja, dass jetzt die Chancen steigen, dass wir auch wieder positiv überrascht werden. Also dass wir zumindest diese Herausforderung jetzt ganz gut meistern können.
Das wäre ganz schön, mal positiv überrascht zu werden. Derzeit ja eine sehr dynamische Lage. Kommen Sie da überhaupt noch zu irgendwas anderem oder geht es eigentlich nur noch um die aktuellen Themen der Zeit oder liegt noch irgendwas auf Ihrem Schreibtisch, wo Sie sagen, naja, das sind schon auch ganz interessante Themen. Da kommen wir quasi nur derzeit kaum dazu, das hier auch im Podcast zu besprechen. Und wir sehen es heute, unser Podcast ist ein bisschen länger geworden, weil es einfach so ein großes Entlastungspaket war.
Natürlich gibt es immer wieder auch andere Themen. Die Schwellenländer beispielsweise müssen auch gut beachtet werden jetzt, weil die Zinsen eben doch deutlicher steigen. Was uns auch ein bisschen mit Sorge erfüllt, was aber keiner großen Analyse bedarf, ist, dass wir beobachten, dass eben vielfach eine Müdigkeit einsetzt, eben bei Anlegern jetzt das zu machen, was sie eigentlich in den letzten Jahren beschlossen haben, denn nämlich also eine Aktienquote aufzubauen. Da heißt es dann oft, also für Warengeld gibt es nicht mehr, brauchen wir also keine Aktien mehr. Und das sehen wir wirklich mit Sorge, weil wir gedacht haben, da wäre also mehr als Aktienkultur drin. Sicherlich, wenn das Leben so teuer geworden ist, dass man gar nicht mehr sparen kann, ist das ein Grund. Aber man sollte vor allen Dingen eben versuchen, eben dabei zu bleiben, was man bisher gemacht hat. Das sind ja häufig Aktiensparpläne, die ja ganz, ganz viel verwendet worden sind. Denn gerade jetzt spielt ja seine Vorteile aus, ja, weil es eben relativ günstig geworden ist. Und deswegen ist es also ganz, ganz wesentlich, dabei zu bleiben. Und auch Entscheidungen, jetzt Geld an der Börse anzulegen, sind jetzt genauso richtig, wie das zu den allermeisten Zeitpunkten auch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Also es gibt da keinen Grund zur Zurückhaltung. Das ist so ein bisschen ein Härtetest, ein Lackmustest, den
wir jetzt gerade. Wobei, der hatten wir ja schon so ein bisschen bei Corona auch.
Ja, da ging es zu schnell.
Aber da ging es zu schnell, ne?
Da hatten wir 14 Tage, da konnte man gar nicht so schnell auf den Verkaufen-Knopf drücken, wie der Markt dann schon wieder gedreht hatte. Das ist auch ein Phänomen, was in den Geschichtsbüchern stehen wird, weil der Markt eben sehr schnell sah, dass die Staaten die Corona-Krise wirtschaftlich überstehbar machen würden, weil in der Sekunde, wo die Lockdowns verkündet wurden, wurde auch gesagt, und wir werden die Wirtschaft so weit unterstützen, dass sie hinterher noch steht. Das war glaubwürdig. Das haben die Aktienmärkte sofort eben auch umgesetzt. Und das war auch richtig. Das war eben ein sehr, sehr großer Erfolg der Staaten, der Wirtschaftspolitik, auch gerade in den Demokratien, wo man sagt, die können ja gar nichts mehr entscheiden, die labern sich ja nur tot dabei. Wenn viele Leute wüssten, was da, an welchem Eisberg sie da vorbeigefahren sind in der Corona-Zeit, das hätte nämlich eine tiefe Wirtschaftskrise von einem Jahrzehnt geben können, wenn das eben nicht so schnell behoben worden wäre. In Amerika war es eben ein bisschen zu viel des Guten. Da hat man zu viel Geld ausgegeben und das hat dann zum Schluss dieses Inflationsproblem mit sich gebracht. Und dann kam eben dann jetzt auch noch die Energieinflation dazu. Man sieht also, es ist eine dynamische Veranstaltung, die man nicht planen kann, die auch kein Politiker vollständig selbst verantworten kann. Aber man muss damit umgehen und es ist vor allen Dingen vollkommen unangebracht, jetzt zu sagen, die große Krise, die werden wir nie bewältigen. Das ist absolut nicht der Fall. Es, wie gesagt, ergeben sich so die ersten helleren Strahlen am Horizont.
Hoffen wir es mal. Wir machen für heute mal zu. In einer der nächsten Folgen würde ich mit Ihnen, Dr. Carter, ganz gern nochmal über den Arbeitsmarkt reden, weil der ist ja auch immer so ein bisschen abstrakt. Man liest immer mal davon und man hört immer mal davon und so zwei Stichworte, die einem über den Weg laufen, sind Fachkräftemangel, Demografie. Also da ist unglaublich viel auch in Bewegung, im Umbruch. Und da könnten wir auch nochmal einen Blick drauf werfen, weil ich glaube, das ist auch ganz spannend für die zukünftigen Generationen. Was passiert da eigentlich am Arbeitsmarkt und worauf müssen wir uns denn eigentlich einstellen dabei? Aber für heute machen wir erstmal zu. War lang genug für heute. Wir hatten viel zu besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Und wenn Sie Fragen haben an Dr. Carter oder Anregungen, über was wir mal sprechen sollten, dann schreiben Sie uns an podcast@dk.de. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.